habe ein wenig großspurig mir vorgenommen, darüber zu sprechen, wie sich das Theater zwischen Traditionsbewusstsein und künstlerischem Wagnis den Herausforderungen der Gegenwart stellen kann. Ich muss Sie gleich vorweg warnen, das wird kein akademischer Vortrag. Es wird eher ein Bericht aus der Praxis. Und eigentlich ist es am ehesten noch ein lautes Nachdenken über das eigene, über mein eigenes Selbstverständnis, weil ich mich natürlich schon aufgrund meines Amtes fragen muss, woher kommt eigentlich und wozu verpflichtet der Name Nationaltheater und was kann er in der heutigen Zeit womöglich noch bedeuten. Was Sie da sehen, ist natürlich das Nationaltheater in Mannheim mit der Beflaggung der diesjährigen Schiller-Tage. Auf Schiller werden wir natürlich noch zu sprechen kommen. Sehen Sie nichts, jetzt drücke ich hier drauf. Doch, jetzt sieht man was, genau. Eine Einschränkung muss ich gleich vorweg machen. Wenn wir hier über das Theater zwischen Tradition, zwischen Vergangenheit und Gegenwart sprechen, dann möchte ich doch ganz explizit über das Theater in Deutschland sprechen. Theater ist eine Kunstform, die gab und gibt es überall, die gab und gibt es auch zu jeder Zeit. Die wird in allen menschlichen Zivilisationsformen praktiziert. Und dennoch muss man sagen, dass die Deutschen ein ganz besonderes Verhältnis zu ihrem Theater haben und auch ein nicht ganz unkompliziertes. Ich weiß jetzt nicht, wie theaterkundig Sie sind und wie beschlagen Sie in der Mannheimer Theatergeschichte sind. Sie haben das wahrscheinlich alle erkannt. Das ist das Soufflierbuch der Uraufführung von Schillers Räubern. Die Uraufführung fand am 13. Januar 1782 statt. Und das, was da so rot eingekesselt ist, die obersten anderthalb Zeilen, das heißt, der Ort der Handlung ist Deutschland. Das Interessante ist, die Räuber, Schillers Jugenddrama, Schillers Erstlingsdrama, eine wütende Anklage gegen die Generation der Väter, eine wütende Anklage auch gegen das doch relativ tyrannische Regime des Herzogs in Württemberg zu der Zeit. Es war Schiller wichtig, ein Stück über seine eigene Zeit zu schreiben, auch wenn er das eher wie so ein Märchen, könnte er sagen, eine Räuberpistole oder eine Schmonzette verkleidet hat. Das Stück ist ja zuerst als Buch veröffentlicht worden, bevor es auf die Bühne kam. Und als es dann endlich auf die Bühne kam, hat die Zensur relativ beherzt zugegriffen. Schiller hatte das Stück ursprünglich in seiner eigenen Zeit angesiedelt und der Intendant, auf den ich nachher auch noch zu sprechen komme, bestand dann darauf, dass es im späten Mittelalter stattfinden sollte und auch nicht etwa in Württemberg oder in der Kurpfalz, sondern der Ort der Handlung war zwar Deutschland, aber nicht das Deutschland, das wir heute kennen, sondern die böhmischen Wälder. Über die werden Sie ja dann beim nächsten Vortrag, wenn es um den Dreißigjährigen Krieg geht, noch ein bisschen mehr hören. Also ich will über das Theater in Deutschland reden. Das Theater in Deutschland ist, hat, wie gesagt, einen ganz besonderen Stellenwert. Es ist sehr aufgeladen. Es ist vor allen Dingen sehr zahlreich. Ich habe mir mal die aktuelle Statistik des Deutschen Bühnenvereins angeguckt. Das ist der Bundesverband der Theater und Orchester der öffentlich Geförderten in Deutschland. In der Bundesrepublik Deutschland haben wir 142 Theater in öffentlicher Trägerschaft. Es gibt 128 öffentlich geförderte Orchester, 199 Privattheater, die im Bühnenverein organisiert sind. Es gibt noch viel mehr, aber die sind dort nicht organisiert, die zum Teil auch öffentlich gefördert werden. Und 85 Festivals in öffentlicher Trägerschaft, also alles in allem eine ziemlich beachtliche Zahl. Die nächsten Zahlen werden noch beachtlicher. An diesen 142 öffentlichen Bühnen kommen jedes Jahr mehr als 3000 neue Inszenierungen raus. Die werden von ungefähr 20 Millionen Zuschauern gesehen. Wobei man da sagen muss, gezählt werden nicht die einzelnen Zuschauer, sondern gezählt werden die Theaterbesuche. Da sind also auch Zuschauer dabei, die 10-mal und mehr im Jahr ins Theater gehen. Insofern ist die reale Zahl der Menschen, die ins Theater gehen, womöglich niedriger. Und die öffentliche Hand, also der Bund am wenigsten und die Kommunen und die Länder vor allen Dingen, lassen sich das stolze 2,6 Milliarden Euro im Jahr kosten. Das ist viel Geld. Ich glaube, mehr Geld als jedes andere Land auf der Welt für Theater ausgibt. Und nicht zuletzt deswegen vielleicht, wegen dieser dichten Theaterlandschaft ist seit 2014 diese deutsche Theaterlandschaft auch auf der Liste des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO. Das Theater ist aber nicht nur besonders oder bekommt nicht nur besonders viel Geld in Deutschland, ist nicht nur besonders zahlreich, sondern ihm wird auch eine ganz hohe gesellschaftliche Bedeutung beigemessen. Ich habe mal so ein paar Zitate der letzten Jahre zusammengetragen. Da wird davon gesprochen, dass das Theater ein Seismograph der Gesellschaft sei und also ganz sensibel auf gesellschaftliche Veränderungen, Konflikte und solche Dinge reagieren würde. Dass es sich bei den Theatern um Erfahrungsräume der Demokratie handele, wird behauptet. Es sei ein Ort der Selbstuntersuchung der Gesellschaft. Unter dem macht man es wohl nicht. Das Theater ist in Deutschland ganz eindeutig mit einem Bildungsauftrag verknüpft. Es soll also auch etwas bewirken. Und der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert ließ sich zu der Äußerung hinreißen, dass Theater systemrelevant sei. Den Ursprung dieser Bedeutung, die dem Theater in Deutschland beigemessen wird, der liegt in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Zwischen dem 18. und der Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich das Theater zum Leitmedium des sogenannten Bildungsbürgertums, also des deutschen Bürgertums, entwickelt. Und diese Entwicklung ging einher mit der Herausbildung der Idee der Deutschen als Kulturnation. Werde ich noch darauf zu sprechen kommen. Es ist bezeichnend, dass es in Deutschland, lange bevor es überhaupt einen Nationalstaat gab oder Deutschland ein Nationalstaat wurde, es bereits ein Nationaltheater gab. Diese Zahlen und diese positiven Zuschreibungen, dass Theater systemrelevant sei, können aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich das Theater auch derzeit ganz schön unter Druck befindet. Natürlich unter einem Konkurrenzdruck. Sie sehen es heute Abend, die Konkurrenz ist groß. Es gibt viele Veranstaltungen, wenn natürlich auch nicht so attraktive wie diese, die um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Im Theater ist es ähnlich. Die Zahl der Freizeit- oder der Ablenkungsmanöver oder der Ablenkungsreize ist zahlreich, sie explodiert sozusagen jeden Tag. Solche Dinge wie Entwicklung auch neuer Unterhaltungsformen in den digitalen Medien spielen da beispielsweise auch eine Rolle. Die Theater stehen aber auch unter Legitimationsdruck. Sie müssen sich immer wieder fragen lassen, wer geht denn da eigentlich noch hin? Sind das nur die sogenannten oberen 10.000? Ist das eine sehr kleine Schar sogenannter übrig gebliebener Bildungsbürger? Die Theater müssen sich rechtfertigen, warum so viel kosten und warum sie, gerade die öffentlich geförderten Theater, so viel Geld bekommen im Unterschied zu anderen Kultureinrichtungen. Natürlich stehen die Theater eben auch unter einem Kostendruck, es ist eine sehr teure Kunstform. Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass beispielsweise bei einer Opernaufführung an einem einzelnen Abend ja mehrere hundert Menschen beteiligt sind, damit die Aufführung überhaupt zustande kommt. Und selbstverständlich, wie viele andere Institutionen auch, stehen die Theater auch von innen unter Druck. Ihnen wird vorgeworfen, dass sie verknöcherte, hierarchische Betriebe wären, mit zum Teil unzumutbaren Arbeitsbedingungen. Und natürlich gibt es auch Streit über die künstlerische Ausrichtung. Was für eine Art von Theater soll in diesen Stadttheaterinstitutionen eigentlich produziert werden? Und selbstverständlich, und das sind immer zuallererst auch die Theatermacher, die sich diese Frage auch stellen, die sogenannte Sinnfrage, was machen wir hier eigentlich? Für wen ist das von Bedeutung, was wir machen? Kann das Theater noch irgendetwas zum Verständnis der Dinge, die in unserer Zeit passieren, beitragen? Ist es womöglich nur noch Unterhaltung oder ist es eben nur noch ein irgendwie am Leben halten einer eigentlich schon längst untergegangenen Tradition? Tröstlich dabei ist vielleicht, dass diese Selbstzweifel das Theater wahrscheinlich seit Anbeginn begleiten. Sie begleiten es zumindest seit der Epoche, über die ich gleich reden möchte. Und der berühmte deutsche Dramatiker Heiner Müller hat das mal schön auf den Punkt gebracht und gesagt, Theater ist Krise. Also das Krisenhafte, das Krisenbewusstsein gehört zum Theater notwendigerweise dazu. Trotzdem muss ich mich als jemand, der eine solche Kulturinstitution, ein großes kommunales Theater leitet, natürlich mit der Frage beschäftigen, naja, was für einen Beitrag können wir denn tatsächlich zum Verständnis unserer Zeit leisten? Wen erreichen wir denn mit dem, was wir machen? Wie kann es uns einerseits gelingen, Kunst auf höchstem Niveau zu produzieren und andererseits doch auch sowas wie zum gesellschaftlichen Diskurs beizutragen? Und was ich jetzt im Folgenden vorhabe, bin ja schon mittendrin, weiß nicht, wie viel Zeit Sie haben, ist zu versuchen, diese Entwicklung, diesen Aufstieg des Theaters zum Leitmedium des deutschen Bürgertums ein bisschen zu skizzieren. Natürlich anhand der Geschichte des Nationaltheaters Mannheim, das da eine Vorreiterrolle hatte, um dann unter gewissen Auslassungen zu versuchen, zu beschreiben, wie wir im Moment, seit wir vor anderthalb Jahren begonnen haben, die Schauspielsparte im Nationaltheater zu leiten, versuchen, das Theater in unserer Zeit neu zu positionieren. Ob es mir gelingen wird, zum Thema der Reihe Wendepunkte, Grenzüberschreitung, Grenzüberschreitung, Wendepunkte so viel beizutragen, das weiß ich nicht. Natürlich wird es einzelne Wendepunkte in dieser Geschichte des Theaters in Deutschland geben, die ich berühren werde. Vielleicht werde ich am Schluss auch auf einige ästhetische Grenzüberschreitungen zu sprechen kommen. Lassen Sie sich überraschen. Ja, noch kurz, um was zu untermauern, dass Theater in Deutschland eben nicht einfach nur Theater sein kann. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist die sogenannte Alte Oper in Frankfurt, ganz offensichtlich ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, heute als multifunktionaler Veranstaltungsraum genutzt. Die Giebelinschrift ist das, worauf ich hinaus möchte. Dem wahren, schönen, guten, steht übrigens über einigen Theaterportalen in Deutschland. Das ist ein Zitat aus einem, man sollte eigentlich, wenn wir nachher auch hören, meinen, ist von Schiller, ist aber von Goethe, allerdings aus einem Gedicht, das er Schiller gewidmet hat. Es reicht also nicht, dass das Theater unterhaltsam ist, es reicht auch nicht, dass es schön ist. Damit könnte man sich ja noch einfach anfreunden. Nein, es muss auch wahr und gut sein. War nicht immer so. Ich hatte vorhin davon gesprochen, dass ich vor allem mich aufs Theater in Deutschland konzentrieren möchte. Das ist auch richtig. Man muss aber dazu sagen, dass so im 17., frühen 18. Jahrhundert es kein deutsches Theater gab. Es gab in dem Sinne sowieso kein nationalstaatliches Theater nirgendwo in Europa. Es gab insgesamt eine europäische Theaterszene. Künstler waren mobil, die überwanden Grenzen, die spielten oft auch in mehreren Sprachen. Die reisten über den ganzen Kontinent, um überall dort zu spielen, wo sie Geld verdienen konnten. Das war in der Regel auf Jahrmärkten, wie man da sieht. Das ist ein Bild von Peter Bruegel um 1600. Da sieht man so eine Szene, wo die da auf dem Jahrmarkt spielen. Die anderen gehen ihren anderen Verrichtungen nach. Das war eine Form von Volksbelustigung fürs einfache Volk. Es gab natürlich auch das Gegenmodell. Und das Gegenmodell war das Theater an den europäischen Fürstenhöfen. Dort wurde überwiegend, zumindest in Deutschland, da gab es ja bekanntermaßen sehr viele Fürstenhöfe, überwiegend französisches Drama gegeben, auch auf Französisch, die sogenannte französische Klassik, Racine zum Beispiel, alles in Versen, Göttergeschichten, Geschichten von Königen oder italienische Oper in italienischer Sprache. Die Theatergruppen, die an den Höfen spielten, die waren überwiegend relativ gut abgesichert. Die Theatergruppen, die auf dem Markt spielten, eher nicht so gut. Was genau die gespielt haben, ist kaum überliefert auf den Marktplätzen. Und wie gesagt, ein genuin deutsches, deutschsprachiges Theater gab es eigentlich nicht. Ich quäle Sie mal mit ein paar historischen Zahlen. 1679 hat die älteste datierbare Theateraufführung in Mannheim stattgefunden. Ich habe leider keine Zahl für Heidelberg gefunden. Das mögen Sie mir nachsehen, dass ich heute Abend über Mannheim spreche. 1742 wurde im Mannheimer Schloss ein Opernhaus eingerichtet mit einer französischen Opernkompanie. Und am 31.12.2017 wurde auch dieser, damals auf dem Bild noch junge Mann, Kurfürst, Karl Theodor, der womöglich wichtigste Regent hier in der Kurpfalz, ein großer Theaterliebhaber, der dann auch 10 Jahre später in Schwetzingen im Schloss ein Rokoko-Theater errichten ließ. Da ist es zu sehen. Er hat viel Geld für Theater ausgegeben, hat aber auch viel Geld für die Wissenschaften ausgegeben. Es ist überliefert, dass er 1767 erstmals eine deutschsprachige Aufführung in Mannheim besucht hat. Eine deutschsprachige Theateraufführung. 1667, das ist ungefähr der Zeitpunkt, wo die sogenannte Nationalschaubühnenidee in Deutschland Fuß zu fassen beginnt. Und diese Idee wiederum ist ganz untrennbar verbunden mit einem Mann, das ist dieser Gotthold Ephraim Lessing. Der hat diese Idee in der Mitte des 18. Jahrhunderts in Hamburg zunächst formuliert. Man muss dazu wissen, dass das Bürgertum in der Mitte des 18. Jahrhunderts ja überall in Europa die gesellschaftlich führende Schicht auf dem Gebiet der Bildung und der Kultur war. spätestens Mitte des 19. Jahrhunderts dann auch auf ökonomischem Gebiet. Und anders als in manchen anderen europäischen Ländern, wie beispielsweise Frankreich oder in England, da war das zu dem Zeitpunkt schon geschehen, hat es das Bürgertum in Deutschland nicht vermocht, auch zur politisch bestimmenden Macht zu werden. Interessanterweise ja bis 1919 nicht. Die Nationalstaatsidee entstand damals in den führenden europäischen Ländern, wobei man den Begriff Nation nicht gleichbedeutend mit heute verwenden sollte. Damals war der Begriff Nation wirklich identisch mit dem Begriff eines republikanisch verfassten Staates. Der französische Nationalstaat, der mit der französischen Revolution errichtet wurde, war eine Republik. Das meinte der Begriff Nation. Wie gesagt, in Deutschland verlief die Entwicklung etwas anders. Das Bürgertum blieb ohne politischen Einfluss und den hat es auch gar nicht eingeklagt, interessanterweise. Statt die eigenen Ziele politisch einzufordern, setzte man lieber darauf, die Monarchen zu bekehren, sie zu besseren Menschen zu erziehen und entdeckte auch ein neues Betätigungsfeld für sich selbst, nämlich die Verfeinerung des eigenen Charakters. Das führte in Deutschland tatsächlich zu einer Blüte der Kultur um den Preis der politischen Bedeutungslosigkeit des Bürgertums. Da sich ein Nationalstaat nach französischem Vorbild ohne Revolution, vor der man zurückschreckte, eben nicht durchsetzen ließ, stellte man sich eine Nation vor in Deutschland, die sich durch eine gemeinsame Sprache und eine gemeinsame Kultur auszeichnete, ohne ein Staat zu sein. Das führte interessanterweise auch zu einer Entpolitisierung des Begriffes Nation und zu einer unglaublichen Aufladung des Begriffes Kultur, mit der wir heute immer noch konfrontiert sind, kann ich nachher einige Beispiele für nennen. Und Lessing gehörte zu denen, die eben von einer solchen kulturellen Identität der Deutschen träumten und er hoffte, dass das Theater dazu beitragen könnte, diese kulturelle Identität zu erzeugen. Und deswegen träumte er auch von einer Nationalschaubühne, die über die Grenzen der einzelnen deutschen Länder hinweg alle Deutschen kulturell zusammenbringen würde. Diese ideale Nationalschaubühne sollte einen eigenen, wie Lessing sagte, also einen deutschen und bürgerlichen sowie einen sittlichen Charakter haben. Das heißt, sich einem aufgeklärten Humanismus verpflichtet fühlen und das Ästhetische nie als Selbstzweck begreifen. Also es geht nicht nur ums Schöne, schon bei Lessing nicht, sondern eben auch ums Wahre und Gute und ums Moralische. Das Problem war, es gab keine Stücke und keine Theaterformen, die diesem Anspruch gerecht wurden. Es gab kein deutsches Theater. Die Frage für Lessing, oder für Lessing war es relativ einfach, die Frage, was deutsch war, es war nämlich alles, was nicht französisch war. Wir sind noch immer die geschworenen Nachahmer alles Ausländischen, besonders noch immer die untertänigen Bewunderer der nie genug bewunderten Franzosen. Worum ging es Lessing? Es ging Lessing darum, eine eigene deutschsprachige Dramatik durchzusetzen, die durchaus auch literarischen Wert hatte. Die französische Dramatik, die französische Klassik, die hatte literarischen Wert, aber sie war auch französisch. Das Volkstheater auf den Marktplätzen war vor allem Belustigung, es hatte keinen literarischen Wert. Und Lessing ging es darum, ein eigenes Genre zu kreieren, in deutscher Sprache, das auch über einen eigenen literarischen Wert verfügte. Interessanterweise ist in dieser Zeit auch die Gattung des Lesedramas entstanden. Wie schon gesagt, Schillers Räuber, eben bevor sie auf die Bühne kamen, wurden erstmal als Buch gedruckt. Lessing war auch ganz wichtig, dass es um die Darstellung von bürgerlichen Sujets ging. In der französischen Klassik, wie gesagt, ging es um Götter und Könige und Fabelwesen. Sozusagen die herrschende Klasse, der Adel, der kam in den Stücken vor. Das Bürgertum, kulturelle Macht und Bildungselite, kam in den Stücken nicht vor. Und viele der Stücke aus dieser frühen Zeit handeln eben von bürgerlichen Hauptfiguren, beziehungsweise auch von den Konflikten bürgerlicher Hauptfiguren mit der herrschenden Adelsschicht. Emilia Galotti von Lessing ist vielleicht das allererste Beispiel. Der Fürst, der sich in ein bürgerliches Mädchen verliebt und sie verführt, bis sie am Ende von ihrem Vater erstochen wird, weil er das nicht zulassen möchte, dass sie auf diese Weise entehrt wird. Kabale und Liebe von Schiller, ein ähnliches Sujet. Das Interessante an diesen Stücken ist aber auch, dass sie zwar durchaus eine Kritik an, sagen wir mal, gängigen Praktiken der Fürsten üben, aber nicht etwa zur Revolution aufrufen oder nicht etwa am Ende von Emilia Galotti der Vater den Fürsten ersticht, das wäre ja auch möglich gewesen, sondern eben lieber seine eigene Tochter. Also die bestehende Obrigkeit wird nicht angerührt. Was ein ganz wesentliches Merkmal der Stücke aus dieser Zeit ist oder überhaupt auch der frühen Nationaltheater, Nationalschaubühnenbewegung, ist eine große Vorliebe, eine große Faszination von Shakespeare. Shakespeare wird für die Entwicklung eines deutschen Dramas zum entscheidenden Ideengeber, sowohl was Themen als auch was Dramaturgie anbelangt. Es gibt von Goethe eine ganz berühmte Rede zum Shakespeare-Tag und es gibt natürlich bei Schiller, gerade in seinen frühen Stücken, ganz, ganz deutliche Anleihen bei Shakespeare. Die Räuber basiert eigentlich auf einem Nebenstrang von Shakespeares König Lear und in Kabale und Liebe ist eine relativ offensichtlich zusammengeklaute Mischung aus Emilia Galotti und Romeo und Julia. Neben der Shakespeare-Begeisterung ist aber für uns Theatermacher natürlich eine ganz wichtige Neuerung, dass Lessing sich sehr wohl auch für die Belange der Theaterkünstler selbst eingesetzt hat, weil er gesagt hat, es kann nur dann gutes Theater entstehen, wenn die Künstler auch gute Arbeitsbedingungen haben. Das heißt, wenn sie nicht mehr von Marktplatz zu Marktplatz ziehen müssen, sondern wenn sie an einem Ort über einen längeren Zeitraum hinweg künstlerisch arbeiten können und sich quasi entfalten können. Das heißt, diese Nationaltheaterbewegung führte auch zu einer Aufwertung der Theaterberufe. Es wurden auch zahlreiche Theaterschulen gegründet und sie führte vor allem zu einer Aufwertung des Schauspiels, also des Gesprochenen, des Theaters des gesprochenen Worts in Absetzung zur französischen und italienischen Oper. Ja, und seine Pläne versuchte Lessing erstmals 1767, also in dem Jahr, in dem Kurfürst Karl Theodor zum ersten Mal im deutschen Theaterstück war, in Hamburg in die Tat umzusetzen. Einige reiche Hamburger Kaufleute taten sich zusammen, um eine hamburgische Nationalschaubühne zu gründen. Das Problem ist nur, das trug sich finanziell nicht und ging nach wenigen Monaten wieder ein. Die Idee war aber in der Welt und sie sprach sich in ganz Deutschland rum und eben auch bis in die Kurpfalz. Und 1777 beauftragte Karl Theodor den Pfälzer, Maler und Schriftsteller Friedrich Müller damit einen Text mit dem schönen Titel Gedanken über die Errichtung eines deutschen Nationaltheaters zu verfassen. In dieselbe Zeit, also wie gesagt, ein Opernhaus gab es schon im Schloss und das Rokoko-Theater in Schwetzingen gab es auch, aber in derselben Zeit beschloss Karl Theodor auch, ein Schauspielhaus in Mannheim zu errichten. Man wollte nicht extra ein neues Gebäude bauen, sondern man nahm das Zeughaus und baute es ein bisschen um. So sah das damals aus in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat B3, steht heute nicht mehr, ist im Krieg von einer Bombe getroffen worden und nicht wieder aufgebaut worden. Und Lessing war 1777 sogar in Mannheim und sollte eigentlich der Gründungsdirektor dieses Theaters werden. Da waren aber schon Schauspieler engagiert, die fand er grässlich und insgesamt hat es ihm in Mannheim offensichtlich auch nicht besonders gut gefallen. Jedenfalls stritt man sich ziemlich und Lessing wurde ausbezahlt und reiste wieder ab. Ein neuer Intendant musste her und 1778 wurde Wolfgang Hiribert von Dahlberg engagiert, der machte den klugen Schachzug, eine Theatergruppe, die gerade arbeitslos geworden war, nach Mannheim zu holen, und zwar aus dem thüringischen Gotha. Da gab es eine sehr legendäre Theatergruppe, geleitet von einem Theaterkünstler namens Konrad Eckhoff. Da der Eckhoff gerade gestorben war, war die irgendwie obdachlos geworden in Gotha und dann engagierte Dahlberg sie nach Mannheim. Und in dieser Truppe war ein Schauspieler, August Wilhelm Iffland, der zum berühmtesten Schauspieler seiner Generation werden sollte. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, es gibt diese Auszeichnung, der sogenannte Iffland-Ring. Der ist gerade, in diesem Jahr war es, ne, weitergegeben worden. Der wird immer einem Schauspieler verliehen und der trägt ihn dann bis an sein Lebensende und muss in seinem Testament festhalten, wem dieser Ring dann vermacht werden soll. Der letzte Iffland-Ring-Träger war Bruno Ganz, dieses Jahr gestorben. Und er hat verfügt, dass dieser Ring an den Schauspieler Jens Harzer weitergegeben wird. Der ist Mitte 40, also ist insofern davon auszugehen, dass er den vielleicht noch ein paar Jahrzehnte behalten wird. Genau, also Dahlberg holte eigentlich die damals beste Truppe jener Zeit nach Mannheim und damit begann tatsächlich der Aufschwung des Mannheimer Theaters, ein bisschen unterbrochen von der Tatsache, dass 1778 der bayerische König starb ohne Nachfolger und der pfälzische Kurfürst Karl Theodor sein nächster Verwandter war, das wissen Sie wahrscheinlich alles, und ganz schnell Mannheim verlassen musste, um in München bayerischer König zu werden. Seine französische Oper nahm er mit. Die deutsche Schauspieltruppe ließ er aber da und er bezahlte die auch weiterhin. Also eigentlich eine frühe, weil er sagte, man muss ja irgendwie die Stadt Mannheim kompensieren dafür, dass der Hof jetzt weg ist. Also ich kann ja nicht alles mitnehmen, dann ist es ja hier nur noch ein Haufen Erde sozusagen, sondern ich muss ja auch dafür sorgen, dass hier das Leben weitergeht. Also ich finanziere dieses Theater weiter. Eine interessante frühe Form von Wirtschaftsförderung über den Umweg von Kultur. Also das Theater blieb und am 7.10.1779 fand die erste Aufführung dieser neuen Truppe mit Ifland und der Leitung von Dahlberg statt. Und das ist das, was heute als Gründungsdatum des Nationaltheaters Mannheim gezählt wird. Unsere Spielzeiten am Nationaltheater zählen wir von diesem Datum ab. Das heißt, wir sind jetzt, das Gründungsdatum liegt ziemlich genau 240 Jahre zurück und wir sind jetzt in der 241. Spielzeit. Bis 1939 übrigens, 1839 blieb das Theater in der Trägerschaft des Hofes, der nun in München war. Dann war es den Bayern aber doch zu viel und sie übergaben das Theater der Stadt. Und damit war das Nationaltheater Mannheim das erste Theater in Deutschland in kommunaler Trägerschaft. Seinen Ruhm verdankt dieses Haus natürlich vor allem diesem Autor. Der Uraufführung seiner Räuber, ich habe es schon gesagt, 1782. Das Stück macht den Autor berühmt, das Stück macht aber auch das Theater berühmt, das sich bis heute als Schillerbühne bezeichnet und von diesem frühen Ruhm immer noch ein bisschen lebt. In der darauffolgenden Spielzeit 83-84 war Schiller erster Hausautor. Er wäre gern in Mannheim geblieben, er kam ja eigentlich aus Stuttgart, also aus dem Württembergischen, da war er nicht wohl gelitten. Er wäre gerne in Mannheim geblieben und er hat sich da auf einen Job beworben. Und um diesen Job zu bekommen, hat er am 26. Juni 1784 bei der sogenannten Kurpfälzischen Gesellschaft vorgesprochen, deren Sekretär wollte er werden. Das war ein offensichtlich relativ gut dotierter Job. Und da hat er einen Vortrag gehalten mit dem Titel »Was kann eine stehende Schaubühne leisten?« bekannter geworden unter dem Untertitel »Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet«. Und ich finde, das ist ein sehr folgenschwerer Vortrag gewesen, denn vieles von dem, was wir heute dem Theater zutrauen oder mitunter auch zumuten, steckt da drin. Und Sie mögen mir nachsehen, wenn ich jetzt ein bisschen daraus zitiere, weil ich finde es wirklich zu schön. Also, es ist eine sehr lange Rede, die Schiller da gehalten hat, einige Auszüge. Die Schaubühne ist mehr als jede andere öffentliche Anstalt des Staats eine Schule der praktischen Weisheit, ein Wegweiser durch das bürgerliche Leben, ein unfehlbarer Schlüssel zu den geheimsten Zugängen der menschlichen Seele. Menschlichkeit und Duldung fangen an, der herrschende Geist unserer Zeit zu werden. Ihre Strahlen sind bis in die Gerichtssäle und noch weiter in das Herz unserer Fürsten gedrungen. Wie viel Anteil an diesem göttlichen Werk gehört unseren Bühnen? Sind sie es nicht, die den Menschen mit dem Menschen bekannt machten und das geheime Räderwerk aufdeckten, nach welchem er handelt? Eine merkwürdige Klasse von Menschen hat Ursache, dankbarer als alle übrigen gegen die Bühne zu sein. Hier nur hören die Großen der Welt, was sie nie oder selten hören, Wahrheit. Was sie nie oder selten sehen, sehen sie hier, den Menschen. So groß und vielfach ist das Verdienst der besseren Bühne um die sittliche Bildung, kein geringeres gebührt ihr um die ganze Aufklärung des Verstandes. Eben hier in dieser höheren Sphäre weiß der große Kopf, der feurige Patriot, sie erst ganz zu gebrauchen. Die Schaubühne ist der gemeinschaftliche Kanal, in welchen von dem denkenden, besseren Teile des Volkes das Licht der Weisheit herunterströmt und von da aus in milderen Strahlen durch den ganzen Staat sich verbreitet. Richtigere Begriffe, geläuterte Grundsätze, reinere Gefühle fließen von hier durch alle Adern des Volks. Der Nebel der Barbarei, des finstern Aberglaubens verschwindet, die Nacht weicht dem siegenden Licht. Nicht weniger ließen sich, verstünden es die Oberhäupter und Vormünder des Staats, von der Schaubühne aus die Meinungen der Nation über Regierung und Regenten zurechtweisen. Die gesetzgebende Macht spräche hier durch fremde Symbole zu dem Untertan, verantwortete sich gegen seine Klagen, noch ehe sie laut werden, und bestärche seine Zweifelsucht, ohne es zu scheinen. Sogar Industrie und Erfindergeist könnten und würden von dem Schauplatz Feuer fangen, wenn die Dichter es der Mühe wert hielten, Patrioten zu sein und der Staat sich herablassen wollte, sie zu hören. Unmöglich kann ich hier den großen Einfluss übergehen, den eine gute stehende Bühne auf den Geist der Nation haben würde. Das war jetzt ganz schön viel. Was daran deutlich wird, es ist unglaublich elitär. Wenn er von den wenigen, von dem denkenden, besseren Teile des Volkes spricht, der vom Theater aus sozusagen den gesamten Staat, die gesamte Bevölkerung belehren könnte. Es ist natürlich auch die Möglichkeiten des Theaters gewaltig überschätzend. Es taucht das Motiv der Schule auf, die Schule der praktischen Weisheit. Es taucht aber auch auf, dass diese Rede durch oder Schillers Theaterverständnis durch und durch systemstärkend ist. Zwar sagt er durchaus, dass die Fürsten sich hier mal anhören sollen und anhören können, was sie sonst nicht zu hören bekommen, damit sie bessere Menschen werden. Er sagt aber ganz klar auch, dass das die Schaubühne, dass das Theater ein Instrument sei, um quasi die herrschende Ideologie durchzusetzen. Und er bringt zum Schluss auch diesen Gedanken, dass die Bühne sich auf den Geist der Nation positiv auswirken würde, mit ins Spiel. Nun muss man dazu wissen, dass Schiller das nicht so ernst gemeint hat, wie es jetzt klingt. Er war ja ein großer Freund pathetischer Worte und vieler Worte vor allem. Und er hat später zugegeben, dass er sich mit dieser Rede auch ein bisschen vergaloppiert hat. Er hat davon gesprochen, dass das Pathos mit ihm durchgegangen sei und hat von seinem verdammten Hang zum Pathos gesprochen. Dennoch glaube ich, wie gesagt, er wollte den Job, also er hat alles versucht, um die potenziellen Auftraggeber davon zu überzeugen, ihn zu engagieren. Es hat leider nicht geklappt, wir wissen nicht genau warum. Ich glaube aber trotzdem, dass viele dieser Vorstellungen, das Theater als eine Institution der Bildung zu begreifen, dass das Theater als ein Instrument zur Durchsetzung der Nationalstaatsideen zu begreifen und das Theater als eine moralische Anstalt zu begreifen, hier ihren Ursprung haben. Der Tübinger Philosoph und Sprachwissenschaftler Walter Jens hat das mal ganz schön auf den Punkt gebracht. Und er hat gesagt, dass die Nationaltheaterbewegung die große Debatte des 18. Jahrhunderts in Deutschland war. Er spricht vom Prinzip Nationaltheater. Und das bedeutet bei Walter Jens, Prinzip Nationaltheater, das heißt, eine Klasse, die sich im Vollzug der Aufklärung gesellschaftlich langsam emanzipiert, das Bürgertum, benutzt das Instrument der Bühne, um die eigene Weltsicht, die eigene Wertskala, die eigenen Tugendideale, die eigenen Glücks-, Humanitäts- und Gerechtigkeitsvorstellungen zu artikulieren. Und dies nicht in provisorischem Rahmen, also nicht auf Wanderbühnen, sondern in festen Häusern mit festen Ensembles. Nicht unter Respektierung enger Landes- und Standesgrenzen, sondern auf Bühnen, die über das Zufallsterritorium hinaus an die Nation appellieren sollten. Allerdings weist Walter Jens in dem Zusammenhang auch schon auf den extrem abgrenzenden Grundton dieser Idee hin, indem er Johannes Elias Schlegel zitiert, der davon sprach, dass das Theater das von fremden Vorstellungen indoktrinierte Volk über seine wahren Interessen, höchst eigenen Bräuche und spezifischen Gefahren aufklären und es derart vor fortdauernder Selbstentfremdung schützen solle. Man sieht also, wie das Theater hier, und die Kultur und Theater insbesondere, politisch und sozial in Anspruch genommen werden, um sich selbst zu definieren und vor allem, um sich selbst abzugrenzen anderen Nationen gegenüber, den Franzosen zum Beispiel, aber auch abzugrenzen anderen gesellschaftlichen Schichten gegenüber, weil das Bildungsbürgertum, das Bürgertum in Deutschland, das Theater sehr wohl vor allem als seine eigene, sein eigenes Medium, seine eigene Kulturform verstand. Die Folgen, habe ich vorhin schon gesagt, setzen sich bis in die Gegenwart fort. Diese Diskussion darüber, was Deutschland ist, ob Deutschland eine Kulturnation ist, ob es sowas wie eine deutsche Leitkultur gibt, die tauchen ja interessanterweise immer wieder auf und die haben da ihren Ursprung. Und auch solche Äußerungen, ich weiß nicht, wer von Ihnen sich mal mit dem Wahlkampfprogramm der AfD näher beschäftigt hat, dass die Kulturinstitutionen und insbesondere die Theater doch dazu übergehen sollten, Stücke zu spielen, die ein positives Gefühl der eigenen Heimat gegenüber stärken würden. Auch das taucht wieder auf und auch das ist aus meiner Sicht, steht durchaus in einer Tradition, die ich hier versucht habe zu skizzieren, auch wenn die damals im 19. Jahrhundert natürlich ganz anders, nämlich aufklärerisch, aufklärend gemeint war. Im Grunde muss man aber sich eingestehen, dass die Idee auf mehreren Ebenen gescheitert ist. Es wurden zwar in den folgenden Jahren unglaublich viele Theater, Hoftheater, Nationaltheater umbenannt, aber sie blieben eben doch Hoftheater, sie blieben unter fürstlicher Verwaltung. Die Leitung wurde fürstlichen Beamten übertragen, die den Titel Intendant trugen. In Mannheim hieß es ja, war das der Intendant, oder in Schwetzingen der Intendant für den Park und die Wasserspiele. Und der bekam dann auch noch das Theater dazu. Und was ich besonders interessant fand, also die Intendanten, die waren mit relativ viel Machtfülle ausgestattet. Und sie übten vor allem die Funktion des Zensors aus. Also sie sollten dafür Sorge tragen, dass auf der Bühne nicht gesprochen wird, was dem Auftraggeber, also dem Kurfürsten, König oder wem auch immer, nicht genehm war. Natürlich wurden die Stücke zensiert. Eigentlich gibt es kein Stück aus der Zeit. Bei den Räubern habe ich es beschrieben, viele andere Stücke auch. Auch Kabale und Liebe wurde stark zensiert. Da wurde stark eingegriffen, um alle Anspielungen, die unmittelbar auf die lokalen Fürstenhäuser zu beziehen gewesen wären, um die auszuschließen. Autoren wurden auch verfolgt und eingesperrt. Auch dafür ist Schiller das beste Beispiel. Und die Rolle der Künstler blieb übrigens doch überwiegend ziemlich prekär. Von wenigen Ausnahmen wie Iffland mal abgesehen, der dann später zum Intendanten des Preußischen Nationaltheaters in Berlin und dann zum Intendanten des Burgtheaters werden sollte in Wien. Trotzdem haben die Ideen der Autoren jener Zeit sich durchgesetzt. Und die Protagonisten sind natürlich neben Lessing und Schiller vor allem Goethe. Man muss wissen, dass die zu ihren Lebzeiten keine populären Autoren waren. Man weiß, dass in Mannheim zu Lebzeiten Schillers auf 1000 Stücke von August von Kotzebue oder 1000 Aufführungen von Stücken von August von Kotzebue, dem viel berühmteren Zeitgenossen von Goethe und Schiller, nur eine Aufführung von Schiller kam. Also besonders beliebt waren seine Stücke nicht, aber immer noch besser als die von Goethe, die wurden noch viel weniger gespielt. Interessant ist es also, dass die Autoren, die zu ihren Lebzeiten eben gar nicht so populär waren, in ihren kunsttheoretischen und natürlich auch in ihren originär künstlerischen Arbeiten dann eben doch sowas wie den Grundpfeilern dessen, was man so in die deutsche Nationalkultur oder eine deutsche Nationalliteratur bezeichnen könnte, wurden. Es führte im 19. Jahrhundert dann zu so einer Art verdinglichen Umgang damit. Es gibt diese Redewendung davon, dass man seinen Schiller gelesen haben musste. Und kaum im bürgerlichen Haushalt, der was auf sich hielt, der nicht aus Schillers Stücken zitieren konnte. Dem Manne kann geholfen werden, die Axt im Haus erspart den Zimmermann, durch diese hohle Gasse soll er kommen. Ich kenne meine Pappenheimer, sie alle kennen diese Schiller-Zitate, vielleicht nicht immer wissend, dass das tatsächlich von Schiller ist. Den Theatern wurde auch im gesamten 19. Jahrhundert hindurch eine enorme Wirksamkeit zugeschrieben. Eben auch, wenn es darum ging, bestimmte deutsche Werke, bestimmtes deutsches Kulturgut deutschlandweit, auch wenn es noch kein Nationalstaat war, durchzusetzen. Den Höhepunkt dieser Entwicklung gab es dann vielleicht am Ende des 19. Jahrhunderts mit diesem Mann, Theodor Siebs, einem Sprachwissenschaftler. Der hat 1898 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Deutsche Bühnensprache. Und der sprach tatsächlich vom Theater, von der Bühne als der Schulmeisterin der Nation, wenn es darum ging oder als es darum ging, Hochdeutsch im gesamten vereinten Deutschen Reich durchzusetzen. Auch dieser Versuch, wie wir wissen, müssen wir uns nur umhören, wenn wir hier aus dem Haus gehen, dieser Versuch, Hochdeutsch sozusagen im gesamten Land durchzusetzen, der ist gescheitert. Was geblieben ist und was auch, würde ich behaupten, bei einem nicht geringen Teil unseres Theaterpublikums geblieben ist, ist eine deutliche Fixierung auf literarische Texte, also ein Verständnis von Theater als Literaturtheater, ein Theater, das sich mit bestimmten klassischen Texten beschäftigen muss. Und ist auch, was auch geblieben ist, ist eine gewisse Fetischisierung des Sprechens auf der Bühne. Es ist besonders viel Wert darauf gelegt wird, dass die Schauspieler auf der Bühne deutlich sprechen, dass sie möglichst ohne Akzent oder Dialekt sprechen. Es ist in Deutschland wirklich verpönt, Dialekt zu sprechen. Und wenn man zum Beispiel mit Dialekt aufgewachsen ist oder wenn man leider das Pech hat, aus Österreich zu kommen oder aus der Schweiz und auf eine deutsche Schauspielschule geht, dann wird einem das ziemlich gewaltsam ausgetrieben, diese dialektale Färbung. Das Theater behielt natürlich auch im 20. Jahrhundert einen großen Stellenwert. Sie wissen, die 20er Jahre dann, das goldene Zeitalter oder die goldene Zeit, die goldene 20er, eine goldene Zeit auch fürs Theater, vor allem fürs Varieté, für Unterhaltungstheater. Ein neuer Theoretiker des Theaters tritt auf den Plan. Die schönste Theatertheorie stammt von Bertolt Brecht, finde ich. Theater ist die Nachahmung menschlicher Handlungen zum Zwecke der Unterhaltung. Da kommt also ein neues Motiv rein. Das Theater ist nicht nur eine Schule, ist nicht nur eine moralische Anstalt. Nein, es dient auch der Unterhaltung, auch wenn wir alle wissen, dass Brecht natürlich auch noch andere Zwecke mit seinem Theater verfolgte und dann eine ganze Theorie zum Theater im wissenschaftlichen Zeitalter verfasste. Auch die deutschen Diktaturen, die Nazi-Diktatur und auch die DDR, haben das Theater für sich genutzt und quasi sofort nach Machtergreifung gleichgeschaltet, wohl wissend, dass Theater auch als Propagandainstrument geeignet ist. Interessant in dem Zusammenhang, dass beispielsweise die sowjetische Militäradministration in Ostberlin direkt nach dem Krieg ein Kinder- und Jugendtheater gegründet hat, während die ersten öffentlichen Theater in Westdeutschland erst viel später wieder eröffnet wurden. Wohl, weil man wusste, dass man, um die eigenen Ideen durchzusetzen, möglichst früh bei den Zuschauern, also früh im Leben, ansetzen muss. Ja, da bin ich wieder beim Nationaltheater angelangt. Was sagt uns das heute alles noch? Oder was davon ist übrig geblieben? Die dichte Theaterlandschaft haben wir immer noch. Wir merken, sie ist ein Erbe der deutschen Kleinstaaterei. In jeder Stadt, in jedem Dorf, wo es einen Fürstensitz gab, gibt es in der Regel ein Schloss und in der Regel auch ein Theater. Das ist an sich ja auch toll, wenn wir dadurch in Deutschland eine flächendeckende Versorgung mit Theater, mit Oper, mit Tanz haben. Interessant ist aber auch, dass es zwischen diesen 142 öffentlichen Theatern in Deutschland nur relativ wenig Austausch gibt. Man zeigt einander nicht man leiht die eigenen Produktionen nicht an andere aus. Das ist nicht üblich. Die Theater produzieren relativ autark. Also auf eine gewisse Art und Weise sind so die Abgrenzungstendenzen, die es in der Zeit der Kleinstaaterei schon gab, im Theater immer noch erhalten. Von der großen Affinität zu den Klassikern, von der großen Bedeutung des Literaturtheaters habe ich gesprochen. Im Vergleich zu anderen Ländern ist schon noch auffällig, dass die Theaterbesucher in Deutschland dass das Publikum relativ homogen ist. Es ist sehr weiß, könnte man auch sagen. Und auch interessant ist, dass für viele Zuschauer bis vor wenigen Jahren noch der Theaterbesuch auch so eine Art soziales Aufstiegsversprechen war. Wie gesagt, das deutsche Bildungsbürgertum stellte seinen Geltungsanspruch unter Beweis nicht durch die Erregung politischer Macht, sondern dadurch, dass es besonders gebildet, besonders kultiviert war. Man stellte seine Zugehörigkeit zur Schicht des Bürgertums unter anderem dadurch unter Beweis, dass man ins Theater ging. Und interessanterweise, ich habe mit einem Soziologen darüber gesprochen, spielte das für viele, gerade im Nachkriegsdeutschland der Bundesrepublik, für viele Menschen, die man sozial jetzt eher so den unteren Mittelschichten zugeordnet hätte, eine große Rolle. Man ging ins Theater, um zu zeigen, dass man zur Mittelschicht, zur Mitte der Mittelschicht, wenn nicht sogar zur oberen Mittelschicht, gehörte. Leider ist dieses Aufstiegsziel heute nicht mehr so attraktiv, was bei einigen Zuschauern dann auch die Neigung, regelmäßig ins Theater zu gehen, ein bisschen hat schwinden lassen. Ich habe den Eindruck, wenn ich mir so die Spielpläne und auch die Inszenierungen an vielen Theatern angucke, ist dieser Anspruch, dass man das Theater quasi auch nutzt, um moralisch zu argumentieren, wenn nicht gar zu belehren, auch immer noch relativ weit verbreitet ist. Ich will das aber auch gar nicht kleinreden oder geringschätzen, weil ich glaube, dass diese wütenden Attacken, die beispielsweise die sogenannte Neue Rechte oder die autoritären Regimes in Osteuropa gegen die Theater reiten, ja irgendwie auch ein Indiz dafür sind, dass das Theater immer noch als ein subversiver und womöglich irgendwie gefährlicher Ort wahrgenommen wird. Das ist auch so, weil man im Theater, Menschen kommen ja im Theater zusammen und wissen nicht, was passiert. Sie haben ja keine Ahnung, was ich gleich als nächstes vorhabe. Man kommt zusammen in einem Raum und kann nur sehr schwer kontrollieren, was als nächstes passiert. Natürlich kann man den Text, der gespielt wird, der gesprochen wird, den kann man vorher zensieren. Ob die Schauspieler sich dann wirklich an diesen Text halten, ist nochmal eine andere Frage. Das ist auch der große Unterschied zu beispielsweise zu audiovisuellen Medien. Die kann man natürlich vorher zensieren. Also insofern ist es nicht verwunderlich, dass beispielsweise in Polen, in Ungarn, auch in Russland, in dem Moment, wo autoritäre Regimes da an die Macht kamen, die erstmal alle Theaterleitungen ausgewechselt haben und Theaterleiter auf Parteilinie engagiert haben. Vor welchen Herausforderungen stehen wir? Also das traditionelle Bildungsbürgertum, sofern es das überhaupt noch gibt, das bricht als Trägerschicht der Theater weg. Für dieses Bildungsbürgertum war das Theater ja eben auch eine Möglichkeit, sich zu unterscheiden, sich von anderen zu unterscheiden. Also auch zur Zeit der Gründung des Nationaltheaters, sich vom Adel einerseits und vom Volk sozusagen, vom Proletariat andererseits zu unterscheiden. Das waren aber noch relativ einfache Unterscheidungen. Heute stellen wir fest, dass gerade die Kultur noch viel, viel stärker dazu herangezogen wird, sich zu unterscheiden. Der Soziologe Andreas Reckwitz spricht in seinem Buch Die Gesellschaft der Singularitäten davon, dass die Kultur eigentlich das stärkste Distinktionsmerkmal ist, das Menschen haben. Wir sind aufgefordert, in der Gesellschaft, in der wir leben, möglichst einzigartig zu sein, möglichst besonders zu sein. Und unsere kulturellen Praktiken sind das, die uns das ermöglichen und die das verdeutlichen. Das heißt, wir sind heute im Theater, wir sind ja doch darauf angewiesen, das Nationaltheater Mannheim mit insgesamt 2000 Plätze, die jeden Abend zu füllen sind in allen Spielstätten. Wir stehen vor der Aufgabe, große Gruppen von Menschen vor einer Aufführung zu versammeln, die mit völlig unterschiedlichen Erfahrungen, Erwartungen, Zuständen, Bedürfnissen, Vorlieben und so weiter und so fort, Kenntnissen, Fähigkeiten ins Theater kommen. Und dieser, ich sag mal, Kit, auch der Kit beispielsweise, gemeinsamer oder verbindlicher Lektüre, der bricht weg. Es gibt heute, wenn ich richtig informiert bin, in der Schule ja bundesweit kaum noch Stoffe, die tatsächlich oder Stücke, die in allen Schulen gelesen werden. Das war natürlich zur Blütezeit des humanistischen Gymnasiums anders. Man konnte davon ausgehen, wenn die Zuschauer abends ins Theater gegangen sind, dass sie die Antigone des Sophokles kannten, und zwar auf Altgriechisch. Man konnte auch davon ausgehen, dass die Zuschauer die Räuber kannten und natürlich auch Faust. Davon, dass das Publikum das eben kennt, können sie heute nicht mehr ausgehen. Und natürlich hat sich auch etwas im, sag ich mal, im Benutzerverhalten, gerade der jüngeren Generationen, verändert. Das Theater ist ja auch eine relativ autoritäre Veranstaltungsform, so wie hier jetzt. Sie kommen, Sie müssen stillsitzen, im Theater auch noch im Dunkeln, hier sind Sie wenigstens im Hellen, während da vorne oder eben jetzt hier ich jemand steht und redet, und zwar so lange, entweder bis ich fertig bin oder bis Sie aufstehen und gehen. Jüngere Generationen, die heute heranwachsen, sind daran gewöhnt, dass sie schon nach 5 Minuten so oder so machen können. Es ist für jüngere Menschen auch relativ schwer zu erklären, warum man zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein muss. Sie alle kennen den Vergleich von der Tagesschau. Ich weiß nicht, ob die Tagesschau, ob die noch allgemein bekannt ist, ob man das annehmen kann. Es war eine Nachrichtenfernsehsendung, die ich in meiner Kindheit noch regelmäßig geguckt habe. Man wusste, abends zwischen 20 und 20.15 Uhr kann man nirgendwo anrufen. Oder sollte man nicht antworten, weil das ist die Zeit, wo die Leute vom Fernseher sitzen und Tagesschau gucken. Welcher Mensch, das wird man bei mir selber anfangen, ich gucke die Tagesschau nicht im Fernsehen und glaube jüngere Menschen erst recht nicht, wenn, dann guckt man die Tagesschau, wenn man das selber möchte. Und insofern haben es eben alle Institutionen, die darauf angewiesen sind, dass Menschen zur selben Zeit am selben Ort sind, heutzutage ein bisschen schwer, weil, sagen wir, die gesellschaftliche, auch die technologische Entwicklung oder die gesellschaftliche bedingt durch die technologische Entwicklung eben andere Nutzungsverhalten ermöglichen. Damit sind wir konfrontiert. Wie können wir damit umgehen? Dass unser Publikum immer heterogener wird, dass wir merken, wir erreichen große Teile der Bevölkerung gar nicht, dass wir merken, dass dieses Nutzungsverhalten unserer Zuschauer oder auch das Freizeitverhalten unserer Zuschauer sich verändert hat. Interessanterweise ist diese Entwicklung so neu ja nicht, wenn es zum Beispiel um das Erreichen möglichst breiter gesellschaftlicher Schichten geht, gibt es schon seit den 1970er Jahren diesen Slogan der Kultur für alle. Das ist ein ganz berühmtes Buch von Hilmar Hofmann, dem legendären Kulturdezernenten der Stadt Frankfurt am Main. Es gibt seit über 20 Jahren partizipative Angebote an Theatern, also Angebote, die sich an Zuschauer richten, denen es eben nicht reicht, nur still zu sitzen und zuzugucken, sondern die auch gerne selber mitmachen wollen. Es gibt natürlich auch eben spätestens seit den 70er Jahren eine unglaubliche Ausweitung der verschiedenen Kultur- und auch Theaterangebote. Was wir als Theater, als Theatermacher tun müssen, das läuft letztendlich auf eine radikale Öffnung unserer Institutionen hinaus. Und zwar eine Öffnung in ästhetischer, in inhaltlicher, in programmatischer, in personeller, in räumlicher und auch in sprachlicher Hinsicht. Eine Öffnung hin zu unserem Publikum, zu einem Publikum, das eben nicht nur in Bezug auf seinen Bildungsstand, auf sein Vorwissen, auf seine Erfahrungen und Erwartungen an Theater, sondern natürlich auch in Bezug auf seine Herkunft, auf seinen Glauben, seine religiösen Überzeugungen, auf seine Lebensgewohnheiten, auf seine sexuelle Orientierung und so weiter und so fort, divers ist. Wie kann diese Öffnung aussehen? Die kann natürlich zuallererst und muss zuallererst räumlich passieren. Wir brauchen in den Theatern offene, durchlässige Räume, die sich für ganz verschiedene Nutzungen und ganz verschiedene Nutzergruppen eignen und von denen auch genutzt werden können. Interessanterweise ist dieses Theater ja mal so konzipiert worden, auch wenn es gar nicht so aussieht. Es kommt ein Bild, das wahrscheinlich, ist das Ding hier eingeschlafen, oder? Relativ verpixelt ist. Und es geht. Das ist die Baustelle des Nationaltheaters in den 1950er Jahren. Es ist noch nicht ganz fertig. Was man da sieht, das Nationaltheater ist als ein tatsächlich offenes, demokratisches, durchlässiges Gebäude konzipiert worden. Sie müssen keine Stufe überwinden, um reinzukommen. Das Foyer ist unten rundum verglast. Sie können von vorne nach hinten durchgucken. Der Zuschauerraum des Schauspielhauses, das ist die Seite, die hier nach vorne ist, die man sieht, hat ein großes Schaufenster in die Stadt. Also auch da der Versuch, die Grenze zwischen Kunst und Leben möglichst gering zu halten. Und ursprünglich war das Schauspielhaus auch gar nicht als traditionelle Guckkastenbühne geplant. Deswegen sehen Sie auch nur einen Bühnenturm über dem Opernhaus. Über dem Schauspielhaus ist keiner, sondern als eine offene Raumbühne, wo die Zuschauer auf vier Seiten um die Spieler drumherum sitzen konnten. Quasi wie so um den Marktplatz drumherum, auf dem dann die Themen, die dem Publikum auf den Nägeln brannten, verhandelt werden sollten. Also es braucht diese offenen, durchlässigen Räume, vielleicht auch für ganz andere Nutzungen als nur den Theaterbesuch. Auch da gibt es eine ganze Reihe von Kulturinstitutionen, die diesen Weg jetzt gehen. Also ich habe heute gerade ein Foto gesehen von der neuen Kunsthalle in Mannheim. Die haben ja so ein großes Atrium. Und da war ein Foto zu sehen von Menschen, die da Yoga machen. Also man kann da einmal in der Woche, glaube ich, gibt es da so einen öffentlichen Yoga-Kurs, dann kann man da im Museum absolvieren. Das ginge im Foyer des Nationaltheaters übrigens auch. Die Frage wäre auch, inwieweit wir unsere Facilities, inwieweit wir unsere räumlichen Möglichkeiten, die Bühnen, die Probebühnen, die Arbeitsräume, die wir haben, auch Menschen zur Verfügung stellen können, die vielleicht selber Theater machen wollen, aber gar keine professionellen Bühnenkünstler sind, aber eben einen Ort, einen Raum brauchen, wo sie sich versammeln können, wo sie arbeiten können. Natürlich brauchen wir auch weiterhin Orte, an denen wir uns versammeln können. Der öffentliche Raum schrumpft ja immer mehr. Und da sind öffentlich geförderte Theater vielleicht tatsächlich Orte, wo man sich begegnen kann und wo man sich miteinander auseinandersetzen kann. Wir brauchen auf der Bühne Geschichten, die uns ein Bild davon vermitteln, wie wir geworden sind, wer wir sind und die tatsächlich auch die verschiedenen, die wir sind, vielleicht auch in den verschiedenen Sprachen zu Wort kommen lassen. Wir haben im vergangenen Jahr eine Produktion gemacht, die heißt Istanbul. Die erzählt letztendlich die Geschichte der Gastarbeiter, die seit den 50er Jahren nach Deutschland gekommen sind. Die dreht das aber um, da wandert ein Deutscher nach Istanbul aus. Das Ganze ist durchsetzt mit Musik einer türkischen Popsängerin und unsere Schauspieler, die überwiegend Deutsch sprechen, müssen diese Lieder auf Türkisch singen. Haben sich damit gar nicht so leicht getan. Und das Interessante ist, wir erreichen damit sehr, sehr viele türkischstämmige Zuschauer mit diesem Stück. Funktioniert aber auch wunderbar für die deutschen Abonnenten. Und viele der türkischen Zuschauer sagen mir, eigentlich bin ich ja nur gekommen, weil ich mal hören wollte, wie das klingt, wenn ein Deutscher türkisch reden muss. Mein ganzes Leben musste ich mir anhören, wie mein Name falsch ausgesprochen wird, sagt dieser türkische Besucher, türkischstämmige. Jetzt will ich mal hören, wie es umgekehrt ist. Ist interessant, was das für eine hohe identifikationsstiftende Wirkung hat. Wenn Sie übrigens Silvester noch nicht vorhaben, spielen wir zweimal, einmal nachmittags um 15.30 Uhr, einmal abends um 19.30 Uhr. Ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich. Und für die Glücklichen von Ihnen, die auf der Bühne sitzen dürfen, gibt es auch was zu essen und zu trinken. Wir müssen weg von dieser Fixierung aufs Gute sprechen und von dieser Fixierung auf Hautfarben. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass das Gretchen im Faust auch mal schwarz sein kann. Und wir müssen davon weg, dass immer nur professionelle Darsteller auf der Bühne stehen dürfen. Hier sehen Sie eine Aufnahme aus einer Produktion unseres Stadtensembles. Das Stadtensemble ist eine Gruppe von Laien, die wir relativ eng ans Haus gebunden haben und mit denen wir über einen längeren Zeitraum hinweg künstlerische Projekte entwickeln wollen, eben um ein Angebot zu schaffen, wo Menschen selber künstlerisch aktiv werden können. Also auch Partizipation zuzulassen, Beteiligung zuzulassen, bis hin vielleicht sogar bei der Gestaltung des Spielplans, ist, glaube ich, einer Kultur, die eben zunehmend auf Beteiligung setzt, vielleicht auch kein ganz verkehrter Weg. Wir haben uns vorgenommen am Nationaltheater Mannheim, ganz verschiedene Perspektiven auf Gesellschaft vorkommen zu lassen, mehr Frauen Regie führen, mehr Frauen zu bitten, Regie zu führen, um mehr weibliche Perspektiven zu ermöglichen, Künstlerinnen einzuladen, sowohl ins Ensemble wie auch ans Regiepult, die vielleicht gar keinen deutsch-deutschen Hintergrund haben oder zumindest nicht aus dem Herzen des deutschen Bildungsbürgertums stammen, sondern beispielsweise Kinder von Einwanderern sind. Wir haben uns auch entschieden, Regisseure, die gar nicht aus dem deutschen Sprachraum zu kommen, bei uns zu inszenieren. Und wir haben uns ein Thema verschrieben, das ist so die Frage, was macht denn eigentlich unsere kollektive Erinnerung aus? Nochmal zu der Frage, wie sind wir geworden, wer wir sind? Ein Beispiel dafür vielleicht die Inszenierung Ansichten eines Clowns, Anfang dieses Jahres rausgekommen, wird immer noch gezeigt, sehr erfolgreich, nach dem berühmten Roman von Heinrich Böll. Interessanterweise inszeniert von einem russischen Regisseur, der also mit dem Nachkriegsdeutschland eigentlich gar nichts verbindet. Und vielleicht gerade deswegen frei ist, eine ganz eigene Sicht auf diesen Stoff vorzuschlagen. Wir versuchen und wir müssen versuchen im Theater, wenn wir versuchen wollen, Geschichten über unsere Zeit zu erzählen, natürlich auch von den Konflikten erzählen, die zwangsläufig entstehen, wenn Menschen so divers sind, wie sie es in unserer Gesellschaft nun mal sind. Eine Produktion, die wir erst noch rausbringen, deswegen gibt es noch kein Foto, ist die Produktion Ellbogen, nach dem Roman von Fatma Aydemir, eine junge Autorin aus Karlsruhe, die eine Geschichte einer jungen Frau, die in einem migrantischen Milieu in Berlin eigentlich aufwächst und eben von all den Schwierigkeiten berichtet, die Menschen widerfahren, die eben nicht zur Mitte der Gesellschaft gehören. Natürlich müssen wir als Theater auch, wir wollen ja unterhalten, Stoffe aufgreifen, die populär sind, von denen wir glauben, von denen wir zu Recht annehmen können, dass eine große Zahl von Menschen sie gelesen hat. Da gehört zum Beispiel dieses Stück dazu, Meine geniale Freundin von Lena Ferrante, eine sehr bekannte Roman-Tetralogie, die vor ein paar Jahren rausgekommen ist. Das Interessante dabei, dass es auch hier, also neben der Tatsache, dass es ein sehr bekannter Roman ist, fanden wir den insofern interessant, weil der eigentlich eine weibliche Emanzipationsgeschichte und zugleich ein Stück europäischer Sozialgeschichte der letzten 50 Jahre erzählt. Natürlich müssen wir an der Schillerbühne und kommen nicht drum rum, uns auch mit dem kulturellen Erbe, das wir in diesem Haus vorfinden, auseinandersetzen. Da gehört Schiller dazu, hier ein Szenenfoto aus Maria Stuart. Ich glaube allerdings, dass wir nur dann diese Stoffe auch tatsächlich ansetzen sollten, wenn wir ein begründetes Interesse und den begründeten Verdacht haben, dass sie tatsächlich für unsere Zeit noch irgendwas erzählen können. Wenn sie das nicht tun, sie nur der Tradition wegen anzusetzen, das hielte ich für falsch. Bei Maria Stuart ist es relativ einfach, weil es da um das Theater, um die Inszenierung von Macht geht. Und das ist ja ein Thema, das uns natürlich immer noch begleitet. Grenzüberschreitung steht über der gesamten Vorlesungsreihe drüber. Das ist natürlich auch was uns auch umtreibt. Wie gelingt es uns denn, die Grenzen des traditionellen Sprechtheaters beispielsweise zu überschreiten, uns mit anderen Kunst- und Kulturformen zu verbünden? Eine Aufführung, von der ich finde, dass sie das eigentlich sehr gut schafft, ist dieses Stück, Der Fluch der Tantaliden. Das verhandelt griechische Mythologie im Format von Rap-Songs. Also der Abend ist komplett durchgerappt. Aber die Geschichten, die da gerappt werden, sind die sehr, sehr blutrünstigen. Also da ist der heutige Gangster-Rap sozusagen ein Dreck dagegen, gegen diese blutrünstigen Metzel- und Inzestgeschichten aus der griechischen Antike. Die werden dort eben verhandelt. Ich finde, dass das Theater da seinem Bildungs- und seinem Unterhaltungsanspruch eigentlich sehr gerecht wird. Was ich schön finde, wenn es uns gelänge, ein Theater zu machen, das was ausprobiert, das was riskiert, das Gesellschaft im Spiel verhandelt und sich eben zuallererst als Spiel begreift und sich von allen anderen Einflüssen und Vorgaben frei macht, das nicht in erster Linie belehren will, das Konflikte, die wir in der Gesellschaft antreffen, zuspitzt. Das hat eigentlich auch niemand wie Brecht so schön auf den Punkt gebracht. Insofern muss ich fast mit ihm enden. Die heutige Welt ist den heutigen Menschen nur beschreibbar, wenn sie als eine veränderbare Welt beschrieben wird. Heutige Menschen interessieren sich für Zustände und Vorkommnisse, denen gegenüber sie etwas tun können. Jetzt werde ich auch ein bisschen pathetisch, so wie Schiller das eingangs geworden ist. Das ist ja das große Potenzial, das wir im Theater tatsächlich haben. Es ist ja ein offenes Kunstwerk. Wir wissen nie genau, wie es ablaufen wird. Es kann immer so oder auch ganz anders ablaufen. Es ist unberechenbar. Und es zeigt, wie Brecht das hier so schön formuliert hat, die Welt als eine veränderbare. Brechts Hoffnung war, dass wir das dann eben auch auf die Gesellschaft übertragen und uns nicht damit zufrieden geben, die Herrschenden nur zu belehren, sondern tatsächlich auch zu einer Veränderung kommen. Brauchen wir ein neues Nationaltheater? Brauchen wir überhaupt ein Nationaltheater? Wie gesagt, dass das Theater davon erzählt, was zwischen Menschen passiert, das ist offensichtlich. Anders als das alte Nationaltheater, das die Gesellschaft auf die Bühne oder das Gesellschaft gezeigt hat, wie sie sein soll, also mit einer Wunschvorstellung an Gesellschaft herangegangen ist, finde ich es schön, wenn ein heutiges Nationaltheater, sofern wir es überhaupt brauchen, Gesellschaft zeigen würde, wie sie ist. Darauf bezog sich eben auch das Brecht-Zitat. Ich finde es schön, wenn dieses Theater ein Bild davon vermitteln würde, wer wir als Gesellschaft sind, vielfältig, aber alle doch am selben Ort. Wenn es erforschen würde, was die identitätsstiftenden Erlebnisse und Gemeinsamkeiten, die gemeinsamen Erinnerungen sind, weil ich persönlich zutiefst davon überzeugt bin, dass eine derart vielfältige Gesellschaft, mit der wir leben, eben auch ein vielfältiges Kulturangebot, ein vielfältiges Theater braucht. Und ich glaube, dass auch eine einzelne Institution wie ein Stadttheater das zu leisten durchaus in der Lage ist, wenn es sich eben selber als durchlässig, als offen, als transparent versteht. Ich glaube, wir brauchen ein Theater, das vielen Stimmen, Sprachen, Akzenten, Dialekten eine Plattform gibt, das auch Menschen mit unterschiedlichen Herkünften, Hautfarben, Geschlechtern, körperlichen Fähigkeiten und so weiter und so fort eine Bühne bietet. Ein Theater, das nicht danach fragt, ob wir gemeinsame Wurzeln haben und worin die bestehen könnten, sondern ein Theater, das uns helfen könnte zu verstehen, was unsere und wo unsere gemeinsamen Interessen sind. Wenn uns das gelingt, wenn es uns gelingt, die verschiedenen Standpunkte, die in unserer Gesellschaft vorhanden sind, produktiv im Konflikt aufeinandertreffen zu lassen und dadurch gelassener mit diesen Konflikten, die in unserer Gesellschaft zwangsläufig auftreten, umzugehen, dann hätte das Theater viel erreicht. Insofern müsste man in einer globalisierten Welt, in der wir nun mal leben, den Begriff Nationaltheater vielleicht erweitern oder verändern, vielleicht ein Postnationaltheater oder ein Supranationaltheater. Wir haben eine Veranstaltungsreihe, der Supranationaltheater Frauheim. Damit wollen wir zeigen, dass bei uns ganz verschiedene Perspektiven vorkommen. Vielleicht muss man auch von einem Nationentheater oder einem Theater der Nationen, wie ich schon sagte, vielstimmig, vielperspektivisch, vielsprachlich und vielförmig sprechen. Und dann gelingt es uns vielleicht auch auf dem Gebiet des Theaters, den Nationalstaat irgendwann zu überwinden. Natürlich aber auch ein Theater wünsche ich mir, dass nicht vergisst, dass es Unterhaltung ist, das habe ich schon gesagt. Wenn es uns gelänge, zu so einem Theaterbegriff zu kommen oder an einem solchen Theaterbegriff, würde ich gerne in meiner Zeit am Nationaltheater Mannheim arbeiten. Und wenn es uns gelänge, das auf die Art und Weise, wie ich es jetzt versucht habe, am Schluss zu skizzieren, mit Leben, diesen Begriff so mit Leben zu füllen, dann hätte aus meiner Sicht auch die Bezeichnung Nationaltheater wieder eine Berechtigung und wäre nicht nur ein historischer Name. Vielen Dank.